B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Er ist einer der bekanntesten deutschen Comiczeichner und Comicautoren. Er hat schon Faust als Comic neu interpretiert und im Moment setzt er gerade Don Quixote für die FAZ als Comic um. Und nicht zuletzt ist er auch noch bekennender Fan der Band Die Ärzte. Und er ist uns heute Abend aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Felix Görmann, besser bekannt als Flix.
Hallo.
Hallo. Und außerdem ist hier bei mir noch im Studio Thomas Ruscher, der ist heute Abend zuständig für alles in Sachen Internet.
Genau, schönen guten Abend. Und falls Sie irgendwelche Fragen an Flix haben, dann können Sie uns sofort erreichen, entweder über Twitter, @dradiowissen, per Mail, redaktionskonferenz@dradio.de oder auf unserem Facebook-Profil.
Genau, und am Mikrofon ist Michael Bördecker. Hallo. Flix, ich habe eben schon gesagt, du bist einer der bekanntesten deutschen Comiczeichner, aber trotzdem werden dich jetzt nicht alle Hörer kennen und deine Comics. Wie würdest du das beschreiben, was du machst?
Naja, also ich bin Comiczeichner und Comiczeichner haben immer so ein bisschen das Problem, in einer Nische zu arbeiten, weil Comics, naja, nicht so verbreitet sind wie Filme oder Literatur oder so. Und dennoch würde ich sagen, dass das, was ich mache, eigentlich eher für ein breites Publikum ist. Also kein unbedingt ein Mainstream, aber doch eher ein erwachsenes und, ja, ich sag mal, gebildetes Publikum anspricht. Gebildet mit Humor.
Also keine Superhelden-Comics, kein Batman, kein Superman, sondern Geschichten mehr oder weniger aus dem realen Leben.
Ja, im Grunde, also ein Freund fragte mich neulich mal, was denn so der Kern meiner Arbeit eigentlich wäre. Und ich habe echt lange überlegt, weil ich nicht so wirklich eine Antwort parat hatte. Und irgendwann kam ich drauf. Im Grunde geht's in meinen Geschichten immer um Beziehungen. Also egal, ob, wie angesprochen schon bei Faust, zwischen Faust und Mephisto oder Gott und Mephisto oder zwischen Mann und Frau oder zwischen einem alten Mann und seinem Enkel. Es sind eigentlich immer die Beziehungen zwischen Menschen, die mich interessieren und mich inspirieren.
Dein erster Comic oder zumindest dein erster großer bekannter Comic war Held, war ein großer Erfolg. Du hast es damals als Diplomarbeit geschrieben. Das Ganze war auch schon so halb autobiografisch angelegt. Du hast darin dein Leben erzählt, einmal von der Kindheit bis zu dem Zeitpunkt, an dem du das geschrieben hast. Und dann aber auch in die Zukunft das Ganze fortgeschrieben, also wie du ein alter Mann bist und am Ende dann schließlich stirbst. Das ist jetzt 9 Jahre her. Du warst damals Mitte 20. Hat sich dein Leben ungefähr so entwickelt, wie du es dir da in dem Comic vorgestellt hast?
Im Großen und Ganzen schon, ja. Also ich habe, als ich versucht habe, damals in die Zukunft zu projizieren, nicht zu unrealistisch zu werden. Also nicht irgendwie was zu schreiben, dass ich irgendwie ein Serum erfinde, was alle Menschen glücklich macht oder irgendwie den Weltfrieden durch ein Zauberpony revolutioniere. Nee, ich habe eher gedacht, was mache ich? Was sind wirklich Ziele, die ich wichtig finde? Und da kam ich eben auch wieder auf Beziehungen, auf Familie und auf die Arbeit, also die Beziehung zur eigenen Arbeit und dem eigenen Tun. Und da bin ich eigentlich ganz gut dabei.
Du machst auch weiterhin noch Comics. Wir haben eben schon Don Quixote angesprochen. Darauf wollen wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Wohnst jetzt in Berlin, Prenzlauer Berg. Und auch das schlägt sich so ein bisschen in deinen Comics nieder. Faust zum Beispiel, den du umgesetzt hast, da ist eben nicht Faust der grübelnde Wissenschaftler in seiner Kammer, sondern ein junger Berliner Taxifahrer. Gretchen heißt Özlem, ist eine junge Türkin. Ist Berlin ein großer Einfluss auf das, was du so machst?
Zwangsläufig. Also ich glaube, dass der Ort, an dem man lebt und mit dem man sich quasi umgibt oder der einen umgibt, immer einen abfärbt. Und wenn ich Stadt zeichne, dann zeichne ich Berlin, weil es das ist, was ich jeden Tag sehe und was ich aufnehme und wo ich weiß, wie die Architektur funktioniert. Und so kann ich eben meine Comics verorten und denen eine Realität geben oder auch etwas Echtes.
Es klingt mitunter in deinen Comics auch so ein bisschen lokalpatriotisch, also dass du wirklich diese Stadt auch klasse findest. Dass, da kommen dann so Sätze in den Sprechblasen, das ist Berlin, das gibt's nur in Berlin. Ist das so, hast du da deine Traumstadt gefunden?
Naja, da muss man auch wieder zwischen Autor und den Figuren unterscheiden. Aber es stimmt schon. Grundsätzlich, ich fühle mich in Berlin sehr zu Hause und sehr willkommen. Und ich glaube, ja, ich bin ja erst vor 7 oder 8 Jahren hier in diese Stadt zugestoßen und hatte nie vorher einen Ort, wo ich so gelebt habe und mich so zu Hause gefühlt habe wie hier. Also, falls Berlin zuhört, danke.
Und im Moment zeichnest du gerade Don Quixote, das haben wir eben schon angesprochen, aber Comics zeichnen ist auch nicht alles, was du machst. Das ist natürlich deine Hauptarbeit, aber du machst auch noch ein paar andere Projekte, die wir jetzt schon mal kurz anreißen wollen. Du machst zum Beispiel Comic-Lesungen, du machst auch Comics nicht nur in Buchform oder in Heftform, sondern auch im Internet. Du hast noch eine kleine Sendung, die du ab und zu moderierst, unter aufgezeichnet.tv. Wie viel Raum nimmt das so ein, neben dem eigentlichen Comic-Zeichnen?
Das Comiczeichnen ist schon noch nach wie vor meine Hauptarbeit und im Moment auch gerade mit dem großen Don Quixote-Projekt eigentlich mache ich fast nichts anderes. Also das füllt die Tage sehr gut. Die Sachen, die du angesprochen hast, zum Beispiel die Comic-Lesungen, sind eigentlich daraus entstanden, dass ich Signierstunden nicht mag. Also es ist ja für alle Leute, die das nicht kennen, als Comiczeichner durchaus üblich, dass man, wenn ein neues Werk erschienen ist, sich in einen Comicladen setzt, dann kommen die Fans und man zeichnet für die etwas in die Hefte. Und das ist schon schön und man lernt auch die Leser dabei direkt kennen. Aber ich hatte immer das Gefühl, es kommen eigentlich nur Leute, die die Sachen, die man macht, sowieso schon kennen. Und ich habe dann überlegt, was könnte ich tun, damit ich die Leute erreiche, die ich eigentlich erreichen möchte, nämlich die klassischen Nicht-Comic-Leser, also den Normalbürger eigentlich. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, dass man ja die Comics, die ich mache, in Einzelbilder zerlegen kann und die dann über einen Beamer auf eine große Leinwand projizieren. Und wenn ich dann derweil vorlese, was in den Sprechblasen steht oder was in den Comics passiert, dann habe ich auf einmal eine kleine Show. Dann habe ich auf einmal etwas, was ganz anders funktioniert wie ein abgedruckter Comic und was ganz vielen Leuten auch Spaß macht, weil es sie nämlich an ein Medium erinnert, was sie kennen, den Film.
Und funktioniert das denn? Kommt denn da der normale Mensch oder sitzen letztendlich nicht doch deine Fans und Comic-Freunde im Publikum?
Die kommen natürlich, aber es kommen ganz viele Leute, die eben lesen, Lesung, gehe ich mal hin. Oder jetzt vor 2 Wochen habe ich mit Oliver Rohrbeck, der Stimme von Justus Jonas, aus den 3 Fragezeichen zusammen eine Lesung hier in Berlin gemacht. Und der Laden war rappellvoll. Ja, natürlich kamen einige wegen Flix, natürlich kamen einige auch wegen Oliver Rohrbeck und der Lauscher Lounge. Aber es waren auch ganz viele Leute dabei, die einfach gelesen haben, ach, Lesung, da gehe ich mal hin. Und viele sagen vorher, ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Comic-Lesung funktioniert. Und wenn sie einmal da gewesen sind, sagen alle, das Konzept funktioniert und wir hatten echt einen schönen Abend.
Wir sprechen über Comics heute Abend in der Redaktionskonferenz. Gleich noch mehr über Comics und über Graphic Novels, wie sie auch genannt werden neuerdings oder seit ein paar Jahren schon. Aber wir wollen erstmal noch Musik hören, die auch du dir ausgesucht hast. Für regelmäßige Leser deiner Comics wird das jetzt wenig überraschend sein. Die Ärzte werden wir nämlich gleich hören.
Wie originell.
Richtig, richtig. Warst du immer schon großer Fan der Band?
Ja, ich bin, das war 5. Klasse gab es bei uns in der Schule 2 Parteien. Die einen haben Bros gehört, von dem man heute nichts mehr hört. Die anderen haben die Ärzte gehört. Und ich gehörte zu denen, die Ärzte gehört haben und bin seitdem Fan und dabei und auf sehr vielen Konzerten.
Und zeichnest die auch öfter mal in deine Comics hinein? Also nicht die tatsächlichen Personen, aber sie kommen halt vor als Band.
Das ist so ähnlich wie Berlin. Also das ist Musik, die ich höre, mit der ich mich umgebe und die färbt natürlich auch auf meine Geschichten ab.
Wir hören von Die Ärzte den Song Zeitverschwendung. Das wird der letzte Titel auf dem nächsten Album der Ärzte sein, das im April erscheint. Die Ärzte waren das mit Zeitverschwendung. Wie wir gerade gehört haben, sagen sie, es gibt was Besseres zu tun, als immer nur die Ärzte zu hören in dem Text des Songs. Es ist der letzte Song auf dem nächsten Album, was da erscheint. Du ja. Bist langjähriger Fan, kannst vielleicht den Subtext da noch etwas besser raushören als wir. Wird da das Ende der Band angedeutet?
Ich befürchte, ja. Also es ist ja in den einschlägigen Foren von einer Bandpause nach der Tour, die diesen Sommer nochmal stattfinden wird, die Rede. Eine unbestimmte Bandpause, das heißt, man weiß nicht, wie lange. Und ehrlich gesagt, so wie das, also das ist eigentlich keine wirkliche Single. Also die Singles von den Ärzten waren eigentlich immer viel schmissiger, viel, viel, viel catchier. Also das sind richtige tolle Songs immer gewesen. Und das ist eigentlich ein okayer Song, aber kein super Song. Und deswegen glaube ich, dass die Botschaft, also der Text, eine wichtige Message an die Fans ist. Und im Grunde möchten sie uns damit sagen, glaube ich, ist meine Theorie, stellt euch darauf ein, dass wir aufhören werden. Und wir haben ganz viel gemacht und ja, es wird vorbeigehen.
Die Ärzte haben mit Zeitverschwendung, meinst du, ein ganz bewusst und absichtlich einen okayen Song produziert?
Ja, glaube ich. Ich meine, wir hören das alle. Wenn man sich andere Sachen anhört, wie, was weiß ich, vom letzten Album war Junge die Single. Das war super. Da haben alle sich so auf das Album gefreut. Und wenn man jetzt sich diesen Song anhört, denkt man, ja, ist okay, ist super. Also ist ein schöner Song auf dem Album, aber eigentlich keine Single. Und deswegen glaube ich, das ist eine Botschaft.
Werden wir mal schauen. Das Album erscheint dann bald und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Die Band gab es ja jetzt auch sehr lange in verschiedenen Inkarnationen.
Ehrlich gesagt, ich fände es auch okay. Also Ich weiß, dass ich dafür jetzt gesteinigt werde und der Fan in mir denkt auch, du Idiot, was sagst du sowas? Aber ich versuche immer, wenn ich mich mit Sachen beschäftige und so was weiß ich, eben Musik oder Autoren oder Comiczeichner oder Filmstars so in mein Herz geschlossen habe, versuche ich die eigentlich möglichst komplett zu verfolgen und auch als Künstler zu sehen, also in der Entwicklung. Und wenn man sich anguckt, die machen das seit 25 Jahren oder 30 Jahren und sind langsam auch einfach, naja, die gehen auf die 50 zu und da stellt man sich nicht mehr auf die Bühne und singt Teenagerliebe. Also irgendwann wird's auch ein bisschen albern und dann kann ich verstehen, dass man sagt, ich möchte lieber was anderes machen und das ist ein guter Moment, um nochmal viele Dinge in seinem Leben zu verändern und zu strukturieren und so weiter. Und das sei Farin, Bela und Rott genauso gegönnt wie allen anderen auch. Auch wenn ich es natürlich hochschade finde, wenn es kein neues Album mehr gäbe.
Werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir sprechen jetzt erstmal noch weiter über das, was du so machst und auch wahrscheinlich noch länger machst. In dem Song eben hieß es, lies doch mal ein Buch in dem Text des Songs. Das hast du offenbar gemacht, hast dir gleich ein ziemlich dickes Buch genommen, nämlich von Miguel de Cervantes, den Don Quixote.
Ja.
Den hast du komplett gelesen. Es sind ja sogar zwei Bücher, wenn man das Originalwerk sich vornimmt, mit sehr, sehr, sehr vielen Seiten. Bist du so darauf gekommen? Hast du erst das Buch gelesen und dann gedacht, da könnte man eigentlich auch mal einen Comic draus machen?
Ach, den Don Quixote trage ich eigentlich schon sehr lange mit mir rum. Also angefangen mit meinem Großvater, der, als ich ein kleiner Junge war, mir Berge von Büchern vorgelesen hat. Und da gab es eben auch die Ausgabe von Erich Kästner, der eine Nacherzählung von Don Quixote gemacht hat. Und damals fand ich das schon toll. Also das war meine erste Begegnung mit dem Ritter von der traurigen Gestalt. Und als ich dann im Studium ein halbes Jahr in Spanien verbracht habe, ist es auch ein Ort, wo man eigentlich um diese Geschichte gar nicht so drumrum kommt. Und das hat auch meine Liebe zu Spanien irgendwie entfacht, dieses halbe Jahr dort. Und seitdem bin ich eigentlich immer wieder dort, bin quer durch das Land gewandert. Und wenn man sich so die Weite anguckt und so, dann sieht man den Ritter dort und man sieht diese Geschichte, die er eigentlich, oder diesen Archetypen, den er verkörpert. Das ist schon eine ganz starke Figur.
Der Archetyp ist der Ritter von der traurigen Gestalt, der loszieht und Heldentaten vollbringen will mit seinem Pferd Rosinante und er will die holde Jungfrau Dulcinea von Toboso beeindrucken mit Heldentaten. Sancho Panza steht ihm noch zur Seite und er will große Heldentaten vollbringen, gegen Riesen kämpfen, aber es sind dann doch letztlich nur Windmühlen. Das ist so die bekannteste Episode aus dem Werk, die man so kennt. Wie ist das in Spanien? Du sagtest gerade, das gehört da dazu, dass man das kennt. Wie zeigt sich das?
Es taucht überall auf. Also wenn man hier in den Buchladen geht, naja, findet man so ein, zwei Ausgaben von Don Quixote. Wenn man dort in den Buchladen geht, gibt's das für alle Altersgruppen aufbereitet. Das ist ein Nationalmythos, wo man Bilderbücher, Geschichten ohne Worte findet, wo man Hörspiele findet. Es gibt x spanische Fernsehverfilmungen von diesem Stoff. Der ist einfach sehr präsent, obwohl er 400 Jahre alt ist. Und ich glaube, dieses etwas Träumerische, dieses Schwärmerische und gleichzeitig auch Fatalistische, was diese Figur hat, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist schon auch spanisch.
Es ist zum einen was Träumerisches in dem Originalwerk, aber wenn man jetzt nur so die grobe Geschichte kennt, hat es ja auch erstmal was Albernes, was sehr Unterhaltsames, Lustiges. Also er zieht los und hat einfach eine völlig falsche Wahrnehmung von der Welt, wie sie wirklich ist.
Genau, also das ist ja auch das, was Cervantes wollte. Er wollte bewusst lächerlich machen und sich über die Ritterromane seiner Zeit eine Parodie schreiben und sagen, dass das großer Quatsch ist und dass die Leute eben das mal lieber lassen sollten. Also da sind wir auch wieder bei den Ärzten mit dem Lied, was wir gerade gehört haben. Und ich finde auch, also dass die Rezeption eigentlich von Don Quixote als dieses lustige oder burleske Stück eigentlich falsch ist, weil das ist einerseits natürlich schon da drin, aber andererseits, wenn man sich diese Figur anschaut, ist es eigentlich sehr, sehr traurig, weil wir jemand haben, der keinen Anschluss an seine Zeit mehr findet, der aus der Zeit gefallen ist, aus den Moralvorstellungen gefallen ist und schlussendlich auch aus seinen Sinnen, seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kann.
Stimmt, er sieht dann fremde Horden, die er bekämpfen muss. Er sieht die sprichwörtlichen Riesen, die Windmühlen, gegen die er kämpft.
Ja, Schafe werden irgendwie zu Kriegsheeren, genau. Weinschläuche werden irgendwie zu Angreifenden. Da sind wir wieder bei den Riesen. Die Riesen kommen häufig vor. Und das ist und er immer wieder. Also der Roman ist ja eigentlich von der Struktur her von Cervantes relativ, ich sag mal, für heutige Verhältnisse langweilig angelegt. Also auf Seite 1 sagt er hier: Unser Alonso Quijano oder Quesada, je nachdem, wie man meint, dass er heißen würde, verliert seinen Verstand, weil er zu viel gelesen hat. Und dann haben wir 1000 Seiten, die nach dem gleichen Schema ablaufen. Nämlich, er reitet aus, er sieht etwas, missinterpretiert das, bekommt dafür auf die Schnauze, rappelt sich wieder auf, reitet weiter, sieht etwas, missinterpretiert das und so weiter und so fort.
Aber so gesehen eigentlich was sich auch gut für die Form eignet, in der du es jetzt umgesetzt hast, nämlich auch in so Episoden, die dann eben in der FAZ erscheinen, jeweils mit ja einem kurzen Auszug, mit einer kurzen Geschichte. Und ist das auch angelehnt an dieses Original, diese episodenhafte Struktur?
Einerseits ja, andererseits habe ich auch bewusst mich dagegen entschieden, das anders zu machen, weil ich finde, dass der Prozess des Verschiebens von Wahrnehmungen, der eigentlich spannendere ist. Also anstatt immer was anderes drin zu sehen in Dingen, ist die Frage, wie steigert sich das? Wie ist das losgegangen und wie kann man das glaubhaft in die heutige Zeit übertragen? Und da hat die FAZ, wo jetzt quasi werktäglich eine Folge abgedruckt wird, mir ein sehr schönes Forum erlaubt, wo ich eben nicht zwingend wie ein ja, wie man so Zeitungstrips eben kennt, wo man am Ende jeder Episode eine Pointe ist und dann geht's irgendwie weiter, haben sie mir einen Fortsetzungscomic zugestanden, also eine Geschichte, die von Folge 1 bis Folge 120 am Stück gelesen werden kann und wie ein Roman durchgeht. Das ist schon eine relativ, ja, schon eine sehr besondere Form, muss man eigentlich sagen.
Du sagtest gerade schon, du hast die Geschichte etwas abgeändert, aktualisiert. Zum Beispiel kämpft Don Quixote bei dir nicht gegen Windmühlen, sondern gegen einen Windpark, der gebaut werden soll.
Ja, ich habe habe mich ja in den letzten Jahren immer wieder mit Klassikern auseinandergesetzt und die Frage, die ich spannend finde, ist, wer wären diese Figuren heute? Also so, wie wir vorhin angesprochen haben, Faust wird heutzutage vielleicht, wenn er so viel studiert hat, Taxifahrer sein. Und dann ist die Frage, wer wäre Don Quixote heute? Und jemand, der gegen Windmühlen kämpft, der quasi in einer anderen Zeit lebt und eben ein Leserbriefschreiber zum Beispiel, der an Zeitungen schreibt, was er alles irgendwie nicht gut findet und das muss anders und das muss anders. Der im Grunde weiß, wie es geht, aber eigentlich auch nicht mehr in der Lage ist, das umzusetzen. Und sein Kampf, den er führt, ist in dem kleinen Ort Toboso, der in Brandenburg liegt, der von seinen, naja, Mitbewohnern verkauft werden soll, damit dort ein großer Windpark gebaut wird. Und er, der alte Heimatpfleger, kann das nicht auf sich sitzen lassen und beginnt einen Kampf gegen diesen Windpark.
Ist dein Don Quixote sowas wie ein ja etwas tatteriger Wutbürger?
Am Anfang ja. Er hat etwas von einem Wutbürger. Er ist sehr entschlossen. Also auch die Parallele zu Stuttgart 21. Also er hat dann auch Schilder, wo Toboso 21 draufsteht. Und er ist einfach sehr dagegen. Man merkt aber eigentlich von Anfang an, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, dass ihm die Dinge entgleiten, dass er übertreibt, dass er vermeintlich cholerisch ist und auf einmal Dinge anders sieht, als sie wirklich sind und Dinge auch anders einschätzt, also gar nicht mitkriegt, dass er eigentlich der Letzte ist, der diesen Ort wohnt, dass der Rest entweder gestorben ist oder weggezogen ist und dass er eigentlich sich an seine Tochter komischerweise gar nicht mehr so erinnern kann, die da auf einmal auftaucht und dass er auch nicht weiß, dass er einen Enkel hat und irgendwann auch ganz viele andere Dinge einfach nicht mehr weiß und in so eine Erinnerungswelt abdriftet, die ihn eben die Realität und das Heute als was anderes wahrnehmen lässt, als das, was es wirklich ist.
Wie stark unterscheidet sich das vom Original? Also gibt es noch die gleichen Charaktere? Es gibt das Pferd Rosinante, es gibt im Original den Sancho Panza, der ihm treu zur Seite steht und ihm auch diese ganze Sachen glaubt, die Don Quixote so wahrnimmt.
Ja, das ist immer auch der Ansatz, dass ich versuche, die Grundstruktur zu erhalten, auch das Figurenpersonal zu erhalten, vielleicht geringfügig zu erweitern oder wenn manchmal ist es irgendwie, also in diesem Fall ist es zum Beispiel der Sohn vom Sancho Panza, der auf einmal noch eine tragende Rolle spielt, der eigentlich im Original so gut wie gar nicht vorkommt. Das ist ganz wichtig und ich versuche eben dennoch die Struktur und auch die Erzählweise des Romans zu erhalten und auch die Stationen zu erhalten, die aber eben zu transformieren und zu verändern in die Jetztzeit.
Wie weit bist du im Moment mit der Geschichte? Es gibt ja ein klares Ende, das dann irgendwo ist. Wie viel hast du jetzt schon geschrieben von dem Ganzen?
Geschrieben ist alles, gezeichnet ist noch nicht alles. Ich bin ungefähr 2 Wochen vorne dran gegenüber der Zeitungsveröffentlichung. Also in der FAZ kommen dienstags bis freitags jeweils eine Folge, also 4 Stück in der Woche. Das heißt, das sind 16 im Monat und ich bin 8 Folgen vorne dran. Und ich glaube, heute war es Folge 95 in der Zeitung. Das heißt also, ich zeichne gerade Folge 104 oder 105. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht sehr weit vorne dran. Das ist nicht klug.
Du veröffentlichst die einzelnen Cartoons, Clips, Comicstückchen ja auch auf derflix.de.
Das ist meine Webseite, derflix.de. Wer da drauf gehen möchte, kann sie jetzt sehen.
Genau. Und da war ich auch immer ein regelmäßiger Besucher von der Seite, aber mit Don Quixote war ich dann immer so ein bisschen unschlüssig, wie ich den denn jetzt konsumieren soll. Schaue ich jeden Tag, was sich da Neues getan hat? Eigentlich nicht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, nö, ich warte lieber auf das Buch, damit ich das alles an einem Stück habe.
Mhm. Kann ich verstehen. Also ehrlich gesagt, ich persönlich bin auch kein Stückchenleser. Also ich mag auch lieber Dinge dann in einem Rutsch lesen und gerade bei dem Projekt ist es auch so angelegt, dass es am Ende sich sehr gut in einem Rutsch lesen lässt. Trotzdem gibt es echt viele Leute, die das jeden Tag lesen und dem entgegenfiebern und dann sich so die ganzen Entwicklung von der Geschichte, so die kleinen Hinweise, was bedeuten könnte oder was wohin führen könnte oder welche Bezüge dann zu ersten Folgen irgendwie da sind, die das alles irgendwie rausfinden und irgendwie entweder auf meiner im Gästebuch oder mir per Mail schreiben oder auf der Facebook-Seite schreiben und so weiter. Also die richtig in der Geschichte drin sind.
Aber die richtige und gewollte Art, den Don Quixote, deinen Don Quixote zu lesen, die gibt's dann nicht.
Nein, es gibt einfach viele Möglichkeiten. Also es gibt ja auch Leute, die die FAZ abonniert haben und die lesen das dann jeden Tag beim Frühstück. Auch das kriege ich immer wieder mit, die das dann eben ausschneiden und sammeln oder eben jeden Tag lesen. Das ist eine Form, man kann es im Netz machen oder man kann eben das hinterher in einem Buch lesen. Und ich habe versucht, allen verschiedenen Arten des Gutierens gerecht zu werden.
Du hast eben was Interessantes gesagt. Du sagtest, das ist schon alles geschrieben, die ganze Geschichte, aber noch nicht alles gezeichnet. Heißt das, du gehst sofort, dass du erstmal eine Art Drehbuch schreibst für den ganzen Handlungsbogen, der sich da entspinnen soll? Oder wie gehst du vor, wenn du so eine große, lange Geschichte zeichnest?
Ja, am Anfang schreibe ich eine Art Drehbuch. Also das hat mit einem Filmdrehbuch nur bedingt was zu tun, weil ich versuche, sehr visuell zu schreiben. Aber es besteht komplett aus Worten, wo ich dann formuliere, was ich gerne in einer Folge drin haben möchte. Und das ist gerade bei der Arbeit mit Literatur ein großer Vorteil, wenn man erst ein Textdokument hat, in dem man dann wild drin rumfuhrwerken kann, weil ich dann immer wieder wichtige Sätze nochmal nachlese im Originalwerk und die dann an die richtige Stelle setzen kann oder irgendwann merke, ach, das hatte ich ja da schon mal, das Zitat, das setze ich dann lieber dahin oder ich kann dann viel leichter mich dem Original annähern. Das ist ein großer Vorteil. Und wenn diese Textversion steht, dann beginnt die eigentliche Comiczeichnerarbeit, dass ich nämlich die einzelnen Kapitel, Folgen, die ich geschrieben habe, also textlich geschrieben habe, dass ich die dann zeichnerisch umsetze und versuche, sinnvoll aufs Papier zu bringen.
Andersherum wäre es wahrscheinlich auch schwierig, wenn du anfangen würdest zu zeichnen und dann merkst, das führt in eine falsche Richtung oder ich habe mich da am Anfang so ein bisschen vertan mit der Richtung, in die es gehen soll, dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Das ist jetzt auch bei der Zeitung so. Also die ersten Ausgaben sind fertig und gedruckt und die kannst du jetzt nicht mehr ändern.
Da muss man der Typ für sein. Also ich kenne Kollegen, die arbeiten so, also zum Beispiel Phil, der Didi und Stulle hier im City-Magazin zum Beispiel macht, der macht auch längere Geschichten und der schreibt einfach drauf los. Und das macht den ganzen Kram auch so genial. Deswegen liest man das so gerne, weil es eben so was Improvisiertes hat. So ein Typ bin ich nicht. Ich bin ein Planer. Ich versuche, das, was ich am Anfang zeige, soll am Ende auch einen Sinn haben und soll irgendwo hinführen. Und ich fand's dann so, also das macht mir dann auch dann, wenn ich es dann zeichnerisch umsetze, so viel Spaß, weil ich weiß, das Denkmal, was man hier sieht, wird später da nochmal eine Rolle spielen oder hier sehe ich am Anfang, was weiß ich, den Kamin und da steht eine Uhr drauf und ein Sparschwein und das brauche ich später nochmal, der Spiegel taucht da dann nochmal auf, das Feuerholz brauche ich dort, das Fahrrad, was dann später zum Pferd wird, ist schon mal da angedeutet und so weiter und so fort. Also ich mag das und dadurch versuche ich jedem Bild und jeder Einstellung, die ich zeichne, eine Bedeutung und dadurch auch eine Rechtfertigung zu geben.
Wie lange dauert es noch, bis die Geschichte fertig ist? Wann erscheint die letzte Ausgabe in der FAZ?
Ich glaube, die letzte Ausgabe ist am 8. Mai. Und ich habe gerade heute mit meinem Verlag telefoniert. Ich habe eine Deadline jetzt. Am 16. April muss ich fertig sein mit allen gezeichneten Folgen, weil da dann das ins Buch umgewandelt werden muss, damit das dann möglichst nahe am Ende der Zeitungsveröffentlichung als Buch eben auch gedruckt vorliegt.
Soll das eigentlich auch wieder so aussehen, wie du es beim Faust gemacht hast? Da kam das Ganze in dem Layout von den gelben Reklamheftchen.
Ja, das war eine komplette Quatschidee. Da habe ich gedacht, oh ja, scanne ich mal das Cover von meinem alten Reklamheft ein. Das wäre lustig. Ich hatte, glaube ich, noch 10 oder 11 andere Entwürfe und den habe ich nur noch so dazu getan. Ja, ich dachte, naja, komm, mach's rein, der ist lustig. Und alle im Verlag waren begeistert und sagen, das machen wir, das machen wir und wir lassen es auf dem Rechtsstreit mit Reklam ankommen. Und das war mir dann recht. Also wenn Carlsen sagt, wir machen das, dann stehen die auch voll dahinter, da kann ich mich auch immer drauf verlassen. Und jetzt bei Don Quixote wollten sie es genauso machen. Also ich hatte auch erst noch wieder andere Cover entworfen, die sehr atmosphärisch und sehr schön waren. Und die sagten, nee, lass uns wieder das Reklam-Ding machen. Das sieht man, na, es ist ja auch wieder ein Klassiker, den du bearbeitet hast. Es ist wieder in der FAZ vorher veröffentlicht worden. Und so haben wir dann eine Reihe. Und da dachte ich, das ist gar nicht so doof. Ich meine, 2 ist noch keine Reihe, aber mal gucken, es gibt ja noch ein paar mehr Klassiker.
Darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus. Du hast jetzt erst den Faust gemacht, dann Don Quixote. Geht's dann weiter in der Weltliteratur? Moby Dick, Shakespeare,
was soll die man Bibel? Ja, was? Die Bibel auf keinen Fall. Nein, nein.
Okay.
Also ich habe schon, natürlich spiele ich mit dem Gedanken, ob ich nochmal was machen soll, aber ich merke auch irgendwie, dass ich gerade im Moment da noch gar nichts zu sagen kann. Also ich bin, so ein Projekt schlaucht immer ungemein. Das ist sehr anstrengend und gerade weil dieser Veröffentlichungsdruck, also ich kann jetzt einfach keine Pause machen. Im Grunde seit einem Jahr arbeite ich ohne Pause durch und das ist nicht so gesund. Und deswegen denke ich, erstmal eine Pause machen und erst nochmal wieder lesen und wenn mich irgendwas anspringt und ich bei irgendwas denke, wer wäre das wohl heute, dann könnte ich mir vorstellen, auch sowas nochmal zu machen.
Vielleicht ja auch mal wieder kürzere Comics. Du machst nach wie vor auch auf deiner Seite im Internet Comicstrips, kurze Comicstrips. Darüber wollen wir auch gleich noch ein bisschen weiter sprechen, über Webcomics. Wir hören jetzt erstmal Musik von Seed mit dem Titel Molotow. Hier ist die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen und wir sprechen heute Abend mit unserem Gast Flix. Er ist Comiczeichner und Comicautor aus Berlin und wir haben eben über dein aktuelles Projekt gesprochen, Don Quixote, aber du machst auch noch mehr als das, zum Beispiel deinen eigenen Webcomic auf deiner Seite. Heldentage ist da der Obertitel. Das sind jeweils kurze Strips, die ja auf eine Bildschirmseite passen, 1 bis 4 Bilder und das liest sich so, als wären das Geschichten aus deinem eigenen Leben. Ist das so oder ist da auch vieles ausgedacht?
Die Heldentage haben eigentlich angefangen als Comic-Tagebuch. Es gibt einen Amerikaner, James Kochalka, der das schon seit einigen Jahren im Web macht, eben über sein Leben zu berichten. Und wir haben natürlich auch in Deutschland einen Pionier, der schon 1956 angefangen hat, erste Tagebuch-Comics zu zeichnen. Das war Kurt Schalke aus Gelsenkirchen, der die dann auf dem Marktplatz ausgestellt hat, um Leuten und das der Öffentlichkeit zu präsentieren. Also wir haben das echtes Pionierding damals gewesen und diese Form ist einfach sehr faszinierend, weil man hat einen festen Rahmen, in dem man sich bewegt, also so 4 Bilder, die angeordnet sind wie ein Fenster. Deswegen hat Kochalka zum Beispiel die auch Lebensfenster genannt, weil man so einen Einblick wie durch ein Fenster in das Leben von jemand anderem bekommt. Und vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren inzwischen, habe ich das so für mich entdeckt und gedacht, das ist eine tolle Form, um zu trainieren. Also das Problem beim Comic-Machen ist ja immer, dass es eigentlich eine Menge Arbeit ist und man sich nicht so richtig rantraut, weil man glaubt, man hat nicht die perfekte Idee. Und diese Form, dieses Tagebuchartige, ermöglicht einem eigentlich einfach im Tag zu gucken, was gibt's denn heute für eine kleine Szene, die vielleicht spannend gewesen wäre und wo man überlegt, wie würde ich die denn in 4 Bildern erzählen? Und wenn man das jeden Tag macht, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal eins, nicht so dolle ist.
Und der Protagonist in diesen Comics ist eine Comic-Version von dir. Also er sieht ja auch ähnlich und ist auch mehr oder weniger du. Außerdem tauchen noch andere Personen auf, die, wie ich vermute, Abbilder deiner Freunde sind oder von Bekannten. Oder wie,
ja,
wie
ja, ist ja, das? Schon. Also ich habe wirklich angefangen als ein Tagebuch. Das heißt, jede Figur lag eine reale Figur zugrunde und die auch so hieß dann. Und jedem Ereignis lag ein reales Ereignis zugrunde. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich damit an Grenzen stoße. Also zum einen erzählerisch, zum anderen aber auch im Freundeskreis, weil man damit auf einmal zur Plaudertasche wird und auf einmal Dinge erzählt oder auch in der Öffentlichkeit preisgibt, was da vielleicht gar nicht hingehört. Und so hat sich dann eigentlich in den Jahren ein leichter Filter über die ganze Sache drüber gelegt. Das heißt, ich habe mir selber gesagt, okay, über mich kann ich erzählen, was ich möchte und Dinge, die nur mich betreffen, da kann ich so frei sein, wie ich will. Sobald andere Leute ins Spiel kommen, muss ich gucken, wie ich die vor dieser Öffentlichkeit, in die sie ja dann zerre, wie ich sie davor schützen kann. Und so haben sich dann entweder das Aussehen der Figuren verändert, der Name verändert, oder ja, also es gibt so eine Reihe von Figuren, die ich einfach nur als Einäugige zeichne. Und das sind meistens entfernte Bekannte oder Fremde, die ich gar nicht erst fragen möchte, ob denen das recht wäre, wenn sie da drin auftauchen, sondern die werden so verfremdet, dass die niemand mehr erkennt. Und dann ist das auch vollkommen okay.
Ach so, aber andere Personen können sich schon selbst erkennen und erkennen sich auch wieder und wissen Bescheid, dass
gefragt. Ja, ja, na klar. Also es gibt auch, ich weiß, bei meinen ganz, also das Problem sind eigentlich eher so die nicht ganz so engen Freunde. Also Leute, mit denen man viel macht, aber mit denen man nicht so super eng ist, weil die, mit denen ich super eng bin, die wissen, ist kein Problem. Also der Felix macht das ordentlich. Die anderen sind da ein bisschen, ja, manchmal schämen sich auch für was sie gemacht haben oder gesagt haben oder möchten nicht, dass, was weiß ich, sie zu der Musik getanzt haben, dass das im Internet steht oder weiß der Teufel. Also die Animositäten sind unglaublich mitunter und das muss man respektieren, wenn man sowas macht.
Gehört das denn zum guten Ton in der Comiczeichner-Szene, dass man sich auch gegenseitig fragt? Du tauchst ja auch auf anderen Seiten in Cartoons und Comics auf als gezeichnete Version.
Nee, das also Comiczeichner, die müssen einfach hier halten. Wer selber einen Blog hat oder eine Webseite hat, auf dem er regelmäßig Comics zeichnet, der muss auch dafür herhalten bei anderen. Also der hat mit seiner Tätigkeit schon sein Einverständnis gegeben.
Ah, okay. Ich sehe mir nämlich gerade Beetlebum.de an.
Und, ja, Johannes Kretschmar.
Genau. Und deine Comics, deine Heldentage wirken ja oft sehr nachdenklich, oft auch romantisch und Johannes Kretschmar bezeichnet dich ja als sentimentalen Alltagspoeten.
Das ist jedenfalls noch die charmantere Bezeichnung, die er für mich auf Lager hat.
Jedenfalls wärst du das so in deinen Comics. Im echten, realen Leben bist du aber die wahre Rampensau,
schreibt er. Ja, total. Also ich bin einfach so einer, der immer nach vorne geht, immer das Mikro in der Hand und so. Nein. Aber es ist ganz lustig, weil immer mal wieder Dinge passieren, die diesen Eindruck unterstützen können. Und ich auch, ja, eigentlich, ich habe keine Mikrofonangst. Vielleicht ist es das, was dabei auffällt. Und wir hatten neulich, er und ich und Sarah Burini aus Köln zusammen, hatten hier in Berlin eine Signierstunde. Und ich hatte gleichzeitig am Abend vorher noch eine Lesung. Und dann war eine Anfrage von einem Fernsehteam, ob die mich nicht begleiten könnten dabei. Und da habe ich gesagt, ja klar, also das sind ja auch irgendwie tollere Bilder bei einer Lesung, die man drehen kann, als immer nur Zeichner von hinten über die Schulter gefilmt und der zeichnet halt gerade was. Und das dreht man dann schneller und dann sieht's aus wie früher bei den Dienstagsmalern, Montagsmalern. Das ist nicht so spannend. Deswegen waren wir dann bei der Signierstunde natürlich das Fernsehteam auch mit dabei und da habe ich vorher gefragt und dann sagt er, ja, natürlich, der Herr Göhrmann bringt wieder sein Fernsehteam. Muss ich mal zusehen, dass ich auch schnell eins noch auftreibe. Und wir frotzeln da immer so rum, ja. Wer ist denn der Bekanntere oder der Berühmtere oder wer hat irgendwie mehr so von diesen Dingen? Aber im Grunde ist es ein bisschen wie beim Hip-Hop. Im Grunde sind wir alle nur kleine Leute, die Hosen voll haben und einfach Comics zeichnen.
Und ein bisschen auf dicke Hose machen und so ein bisschen die Bälle hin und her werfen dann.
Total, auch. Total. Also das macht auch Spaß.
Und wir haben ein anderes Webcomic gerade schon angesprochen, das von Beetlebum, wo du auch ab und zu auftauchst. Was gibt's sonst noch für Webcomics, die du gerne liest? Hast du da Empfehlungen?
Oh, was ich empfehlen kann, was eigentlich gar kein Tipp mehr ist, ist eigentlich nichtlustig.de von meinem Freund Joscha Sauer, der dort immer wieder Cartoons veröffentlicht. Rute.de von meinem Freund Ralf Rute, also beides Cartoonisten, beide sehr lustig und sehr toll. Was vielleicht für mehr Leute eine Entdeckung ist, ist Sarah Burini. Und Sarah Burini macht seit einigen Jahren eine Webseite, sarahburini.com, und auf der hat sie eine Reihe, die nennt sich Das Leben ist kein Ponyhof, wo sie auch von sich erzählt und der WG, in der sie wohnt, und die WG besteht aus einem Elefanten, einem Pony und einem Pilz. und El Pilso. Und die erleben zusammen Abenteuer. Und ich war ein bisschen entsetzt, als ich sie irgendwann traf und sie mir erzählte, dass sie gar nicht wirklich mit denen zusammen wohnt, weil das ist so fabelhaft erzählt und das macht so viel Spaß. Und Sarah ist jemand, der ein sehr schönes Gespür für Pointen hat. Und ja, das ist eine Empfehlung. Das kann ich jedem ans Herz legen, da eine Weile drauf zu gucken. Das macht Spaß.
Wo du gerade den Elefanten und den Pilz erwähnt hast, ist mir auch wieder eingefallen. Das habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe es mit den Namen noch nicht in Verbindung gebracht.
Das macht nichts. Sarah Borini.
Okay, so. Dann haben wir es nochmal ausdrücklich gesagt. Joscha Sauer übrigens, auch für die Hörer nochmal, war übrigens auch kürzlich bei uns zu Gast. Das Ganze kann man auch nochmal nachhören auf unserer Seite www.deradiowissen.de und da auf Online-Talk klicken. Dort kann man das Gespräch von Joscha Sauer hören, der Autor von nichtlustig.de.
Joscha ist super. Joscha mag ich gerne.
Wir sprechen über Comics im Internet und die Digitalisierung hat Einzug gehalten in viele Medien schon. Es gibt natürlich Musik als MP3, Filme kann man sich im Internet anschauen, legal oder auch illegal, Bücher kann man sich herunterladen, legal und illegal. Und inzwischen gibt's das auch bei Comics. Also zum einen natürlich völlig legal, wenn man auf deine Seite geht.
Ich sagen, wo kann man sich illegal Comics runterladen?
Nein, das nicht. Da kann man sich deine Comics ganz legal anschauen. Aber trotzdem setzen auch die Comicverlage so ein bisschen auf das Pferd digital. Da kann man auf den Comicseiten auch die Comics gegen Geld digital kaufen, aber natürlich theoretisch auch irgendwo im Internet digital runterladen. Aber wie siehst du das Ganze? Liest du Comics lieber als Papierform oder auch mal am Bildschirm oder auf dem Tablet, PC oder wo auch immer?
Also da ich sehr viel am Bildschirm arbeite, bin ich eigentlich immer froh für alles, was mehr als 72 dpi hat und irgendwo still steht. Also ich bin der Bücherfreund. Ich lese gerne gedruckte Sachen, egal ob Literatur oder Comics. Und ehrlich gesagt, mich überzeugen auch die Konzepte, die es bisher für Comics auf Readern, auf dem iPad oder wo auch immer, die es da gibt, überzeugen mich in der Regel nicht. Das Problem bei Comicseiten ist, dass sie eigentlich ein Format haben, was zu groß ist für diese Pads. Also es wird dann sehr klein, wenn man sich ranzoomt und so, dann verliert es wieder diesen Charakter, dass der Blick über die Seite streift. Also irgendwie hat man dafür noch nicht so die ideale Lösung gefunden, habe ich das Gefühl. Und ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber ich glaube, man darf noch ein bisschen suchen und ausprobieren. Also ich würde es auch, also ich habe ein paar Ideen, die ich auch gerne selber machen würde oder vielleicht auch mal einen Comic zu machen, der dann nur fürs iPad gezeichnet ist und der dann auch nur dort funktioniert. Aber auf der anderen Seite, dafür ist es dann wieder nicht verbreitet genug, dass Leute sowas machen. Und ich glaube, dass man dort die Leserzahlen einfach nicht erreicht.
Heißt das, du gehst auch gerne noch in den klassischen Comicbuchladen, wo man ja Comic-Fans, Comics-Freaks antrifft, meistens männlicher Gestalt und sich dort durch die Comics durchblättern kann? Hältst du dich dort gerne auf?
Das Schöne ist ja, dass es inzwischen auch ganz viele andere Läden gibt, also auch Comicläden, die nicht mehr diesem durch die Simpsons geprägten
durch den Comicbook-Guy, der dort auftaucht, der gar keinen Namen hat, der ist einfach nur Comicbook-Guy und ist sehr dick und hat einen Pferdeschwanz.
So heißen die meistens. Nein, es gibt auch andere Läden und die wesentlich angenehmer sind. Da gehe ich gerne hin, ja, aber auch normale Buchhandlungen sind ja häufig mit guten Comic-Ecken ausgestattet. Und die meisten Sachen kann man dann auch online erwerben oder wie auch immer. Also ich habe eigentlich oder auf Messen natürlich, ja, Comic-Messen, Comic-Salon in Erlangen diesen Sommer wieder. Also da freue ich mich sehr drauf, weil man einfach sehr viele Sachen auch von unbekannteren Leuten dort direkt vor Ort sehen kann und machen kann. Ja, ich bin da gerne.
Wie du gerade schon sagtest, die Comics haben auch andere Territorien sich erobert, sind jetzt auch im normalen Buchhandel noch verstärkt zu bekommen, meistens unter dem Label Graphic Novel. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen, aber wir hören erstmal Musik, die du dir auch gewünscht hast, nämlich von den Foo Fighters, Avalon. Yeah. Comics sind heute unser Thema in der Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen und Comics werden seit einer gewissen Zeit schon auch als Graphic Novels bezeichnet und unter diesem Label auch in die Buchläden gebracht. Und dazu hat uns auch einer unserer Hörer was geschrieben auf unserer Facebook-Seite.
Ja, Markus, der meint, Graphic Novel, ist das nicht einfach nur eine fiese und unnötige Wortneuschöpfung, um Mickey Mouse und Co. ein wenig aufzuhübschen, den alten, ausgeleierten Comic-Begriff?
Wie siehst du das, Flix?
Also neues Wort ist es nicht. Das wurde von Will Eisner eigentlich meines Wissens nach erfunden, der damals anfing, längere Geschichten zu machen und Geschichten, die nicht in eine klassische ja, Erzählform passten und Seiten aufgebrochen hat und so weiter. Also Alltagsgeschichten gemacht hat, und das war irgendwie in den 60er und 70er Jahren. Also ein Modewort ist es nicht. Was tatsächlich passiert ist, dass das Wort Comic in Deutschland ja, ich sag mal, ein Geschmäckle hat. Also man denkt an Komik, man denkt an lustige Sachen, man denkt häufig an Kindersachen und man denkt auch an die ganzen Vorurteile, die eigentlich so seit ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer noch in Deutschland vorherrschen, dass Comics doof machen. Die Inhalte haben sich ja in den letzten Jahren stark gewandelt. Also klar, Mickey Mouse und Fix und Foxy, nee, Fix und Foxy gibt's nicht mehr, aber Mickey Mouse gibt's noch und auch die Kindercomics gibt's noch und die lustigen Sachen gibt's noch. Aber es gibt inzwischen auch sehr viele ernstzunehmende Erzähler, die sich mit ernsten und erwachsenen Themen auch mal auf humorvolle Art und Weise, aber eben in einer gewissen Tiefe damit auseinandersetzen und grafische Formen sprengen, als ja, den erzählerischen Rahmen einfach wahnsinnig erweitert haben. Und um dem gerecht zu werden, damit der Normalleser, der eben keine Ahnung von Comics hat, begreift, dass das was anderes ist, hat man sich gedacht, nehmen wir mal dieses Wort von Will Eisner und sagen, das sind ab heute Graphic Novels. Naja, warum nicht?
Will Eisner, der auch früh schon Comics geschrieben hat und gezeichnet hat, auch halb autobiografische Sachen aus seinem Leben, als er in New York gelebt hat, hat auch diese längere Form für sich etabliert. Ist das das Hauptkriterium, wenn man sich das jetzt so formal anschaut? Also Comics sind was Kürzeres, was in Heftserien erscheint, sowas wie Batman, und dann gibt's die Graphic Novels, die wirklich schon 100 Seiten oder mehr haben?
Also ehrlich gesagt, das ist ein bisschen auch das Problem an dem Begriff Graphic Novel, dass es meines Wissens nach keine vernünftige Definition davon gibt, was es genau ist. Es gibt so verschiedene Merkmale, die ein Band haben kann, aber auch nicht haben muss, um ihn zu einer Graphic Novel zu machen. Also eine Geschichte, die sich eher an ein erwachsenes Publikum richtet. Eher länger als, sagen wir mal, ein klassisches Album, also mehr als, ich sag mal, 50 oder 60 Seiten. Und dann hört's schon so langsam auf.
Das heißt, Asterix ist noch so gerade unter der Grenze, was die Länge angeht.
Ja, ist ein klassisches Album. Jeder Asterix-Abenteuer hat 48 Seiten. Das ist keine Graphic Novel. Und wenn man 5 Asterix-Alben zusammenfasst, ist es immer noch keine Graphic Novel. Aber es ist trotzdem schwierig. Also jeder, der bisher das versucht hat, das irgendwie zu definieren, hat sich damit in den Nesseln gesetzt. Und ich werde das heute nicht besser machen.
Schreibst du denn Graphic Novels?
Sagen wir so, laut meinem Verlag ja. Ich sage, wenn ich von mir selber spreche, ich bin Comiczeichner. Ich zeichne Comics für ein erwachsenes Publikum. Was meistens so einen kleinen Herr Verhofer, Leute denken, ich zeichne was mit sehr großen Brüsten.
Was für Erwachsene, ja.
Genau, was für Erwachsene. So, aber das ändert sich auch. Und ehrlich gesagt, durch dieses hat man eigentlich schon Zugang zu dem anderen gefunden und kann ihm erklären, was man macht.
Du machst auf jeden Fall auch kürzere Sachen. Wir haben eben schon über deinen Comic auf deiner Seite gesprochen, derflix.de. Dort kann man auch fast alle Sachen, zumindest die kürzeren Sachen von dir, sich anschauen. Also die Helden-Comic-Strips. Dann machst du noch eine Reihe, die heißt Schöne Töchter, die auch im Tagesspiegel erscheint. Und da war noch was anderes. Ferdinand ist noch ein weiteres Projekt von dir.
Ja, Ferdinand, der kleine gelbe Reporterhund. Ja, Ferdinand ist super. Ferdinand ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist im Grunde ein klassischer Comic, nämlich für Kinder, der Abenteuergeschichten erzählt um einen kleinen Hund, der Reporter ist, nicht sprechen kann, aber schreiben, und der in einer Zeitungsredaktion arbeitet, in der eigentlich nur ein Chef neben ihm noch arbeitet, der nie etwas macht, ihm aber permanent Aufträge gibt, darüber oder dort rüber einen Artikel zu schreiben, was immer wieder zu sehr lustigen Verwicklungen führt. Und das hat einen leicht pädagogischen Ansatz, ohne dass man es merkt. Also man kann in den Geschichten wirklich was lernen. Also die Fakten, die wir da beschreiben, sind ganz real. Gleichzeitig ist es auch sehr lustig. Und damit dem so ist, mache ich das nicht alleine, sondern habe in einem sehr wachen Moment die Idee gehabt, hey, frag doch mal deinen Freund Ralf Rute, ob der nicht mit dir das zusammen machen möchte. Denn, also ich weiß nicht, Ralf Rute hatten wir vorhin schon mal erwähnt, Ralf Rute ist Cartoonist, Ralf Rute ist Musiker, er steht auf der Bühne und macht ja eine Art Comedy-Programm, ist ein sehr lustiger Mensch, und was er eigentlich gerne macht, ist auch ernste Geschichten schreiben oder längere Geschichten schreiben, also die über ein Cartoon, also über ein Bild hinausgehen. Nur, er zeichnet nicht so gerne. Und da kamen wir dann zusammen, dass ich gesagt habe, Ralf, ich brauche jemanden, der genau das alles kann, was du kannst, nämlich tolle Sachen und auf den Punkt bringen und schreiben und Ideen entwickeln. Gleichzeitig kannst du da einen Teil in dir ausleben, den du sonst nicht hast. Und das Schöne ist, du musst es nicht zeichnen, das mache ich.
Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Er schreibt einen Text und schickt dir den und dann musst du dich an die harte Arbeit machen und die ganzen Sachen zeichnen?
Im Grunde ja, mal abgesehen davon, dass Ralf mir einen sehr guten Text in der Regel schreibt, der, weil er ja selber ein visueller Mensch ist und genau weiß, wie ein Comic funktioniert, mir eigentlich Panel für Panel, also Bild für Bild beschreibt, was da zu sehen ist. Und das ist so genau, dass dann selbst drin ist, okay, Panel 1, Ferdinand, der kleine Hund, kommt von rechts ins Bild, hat die Aktentasche in der Hand und ist schräg von hinten zu sehen. Er geht einen Gang runter, an den viele eine Pinnwand hängt, an der Zettel sind, darauf steht Folgendes. Im Hintergrund ist das und das zu sehen. Und das funktioniert. Ich weiß genau, er weiß, wie viel ich in ein Bild reinbekomme. Er weiß, wie viel eine Geschichte verträgt. Und ich kann das in der Regel sehr zügig dann umsetzen.
Comics sind unser Thema heute in der Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Und gleich nach den Nachrichten sprechen wir noch weiter darüber. Jetzt erstmal die Beatsteaks Big Attack. Comics sind heute Abend unser Thema oder etwas anders gesagt die Kunst des sequentiellen Erzählens, so könnte man es auch nennen. Aber zuerst wollen wir über die Nachrichten sprechen, nämlich ist die Kollegin Annette Meisters zu uns gekommen aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Und du schreibst heute Nachrichten und weißt insofern auch, was denn heute so die Hauptthemen waren.
Ja, das stimmt, ja. Sollte ich zumindest, ja.
Ist zu erwarten.
Also große Themen bei uns waren natürlich wieder Syrien, das ist ja nun leider wirklich ein Dauerbrenner. Da hat es wieder neue Gewalt gegeben, aber vielleicht auch mal gute Nachrichten. Russland ist nämlich angeblich bereit, eine UNO-Resolution gegen die Gewalt in Syrien unter bestimmten Voraussetzungen zu akzeptieren. Allerdings ja, sind es auch wieder Bedingungen, die eigentlich schon relativ bekannt sind, nämlich dass das Regime in Damaskus eben nicht zu sehr kritisiert werden darf. Und dann fragt man sich, was hat so eine Resolution eigentlich noch für einen Sinn? Wir hatten eine Anschlagsserie im Irak, bei der es nach neuesten Zahlen etwa 50 Tote gegeben haben soll. Und es geht natürlich auch heute wieder um die Anschlagsserie in Toulouse, wo ein unbekannter Täter insgesamt 7 Menschen getötet haben soll, zuletzt gestern vor einer jüdischen Schule, 3 kleine Kinder. Da haben wir uns gewundert über Medienberichte, dass nun angeblich der Wahlkampf, der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich ausgesetzt sei. Das habe Sarkozy hätten Sarkozy und auch François Hollande angekündigt. Wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu erwähnen, weil das ist natürlich vollkommener Quatsch aus unserer Sicht. Dieses Thema wird jetzt Wahlkampf sein und Sarkozy kann sich jetzt wieder als harter Politiker, Law and Order Mensch präsentieren. Also da haben wir uns entschieden, das lassen wir einfach raus.
Das habt ihr also rausgelassen und auch natürlich könnt ihr nicht alles vermelden, was es so gibt in der ganzen Welt. Ihr habt euch auch noch gegen weitere Themen entschieden, vermutlich. Was habt ihr noch so aussortiert?
Ja, ein Thema, das wollte ich noch erwähnen, ja. Explizit, das war jetzt gerade auch unser Aufmacher. Das hat mich berührt, muss ich sagen. Indiens Regierung hat gestern positive Zahlen vermeldet, dass das Ausmaß der Armut oder dass die Armut im Land sinkt, dass sie von gut 37% auf unter 30% gesunken sei in den letzten Jahren seit 2004. Und kurz danach kam dann die Opposition in Indien mit Vorwürfen, diese Zahlen seien künstlich runtergerechnet worden. Und zwar sei die die Definition von Armutsgrenze verändert worden. Das Kriterium, ab wann man tatsächlich als arm gilt, sei herabgesetzt worden. Und zwar auf 33 Euro Cent am Tag in Dörfern. Ich weiß jetzt nicht genau, von wo sie runtergerechnet worden sind, aber die Weltbank sagt im Gegensatz dazu, dass 94 Cent zu haben schon als arm gilt. Mit anderen Worten, diese Kluft ist enorm, ja, fast das ein Drittel dessen, was die Weltbank angibt. Und wenn das tatsächlich so ist, finde ich es schon sehr zynisch von der indischen Regierung, gestern solche vermeintlichen Erfolgsmeldungen zu verbreiten über die gesunkene Armut im Land. Die hat mein Aufsehen erregt heute. Wir haben eine Meldung rausgelassen aus den Wissensnachrichten ist mir das weitergereicht worden, nämlich dass das Unfallrisiko junger Autofahrer durch Fahrsicherheitstrainings tatsächlich sinke.
Wer hätte das gedacht?
Haben wir uns auch gedacht. Die Meldung wurde verbreitet vom ADAC, der noch dazu selber solche Fahrtrainings durchführt und natürlich daran verdient und auch zusätzlich noch ein Interesse daran hat, solche Meldungen zu verbreiten. Und noch eine Meldung, die wollte ich den Damen dieser Welt nicht vorenthalten. Wir konnten sie aber nicht melden, weil es tatsächlich Werbung ist. Eine Parfümeriekette in Deutschland bringt den berühmten Antifalten-BH nach Deutschland, der solchen Frauen das Dekolleté retten soll, die unter senkrechten Falten in demselben leiden.
Senkrechte Falten im Dekolleté. Und der BH ist berühmt. Ich habe von dem jetzt noch nie gehört.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was man liegen hat, dass ich an diesen Falten noch nicht leide oder dass es mich nicht interessiert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, die Rettung naht.
Vielen Dank. Das war Annette Meisters. Danke dafür. Und unser Gast heute Abend ist uns aus Berlin zugeschaltet. Das ist der Comiczeichner Flix.
Der Mann mit dem Antifalt-BH.
Ja, dir wird ja nachgesagt, dass du dich mit weiblichen Themen auch sehr gut auskennst. So zum Beispiel
eine sehr schöne
hast du
einen
Comic bezeichnet, der heißt Der Mädchenexperte. Als solcher sollst du in deinem Freundeskreis gelten. Ist das der Fall? Bist du der Experte für alles, was die Weiblichkeit betrifft?
Ja, das glauben immer viele, aber ich weiß genauso wenig wie andere auch. Also wie gesagt, vom Antifalten-BH wusste ich bisher auch nichts.
Gut, wir sprechen gleich noch weiter über die Sachen, die du so machst, die du zeichnest und ins Internet stellst und in Büchern veröffentlichst. Aber erst wollen wir noch ein Rätsel auflösen, das wir heute den Tag über unseren Hörern gestellt haben. Da kannst du, Flix, auch gerne mitraten. Ich werde das auch tun. Und Thomas, du weißt mehr zu diesem Rätsel.
Ja, unser Überblick geht heute unter dem Motto, warum einfach, wenn es auch umständlich geht. Wir haben mehrere Menschen auf der Straße gefragt, uns eine einfache Sache richtig kompliziert zu machen. Und die Leute umschreiben gleich drei Begriffe, ohne die Sache selbst beim Namen zu nennen. Und zusammengesetzt ergibt es unser Lösungswort.
Ups.
Bankverbindung, Wohnort, E-Mail-Adresse.
Irgendwie beschreibende Fakten quasi.
Geheim, sehr privat, sehr vertraulich.
Wird immer viel mehr freigegeben, als es eigentlich sein sollte.
Aber trotzdem auf sehr, sehr vielen Papieren unterwegs.
Leider großes Problem, dass das dann auch abgefragt wird von Leuten, die das eigentlich nichts angeht und dass damit Schindluder getrieben wird.
Viele in der Öffentlichkeit stehende Personen bekommen sowas von Bodyguards.
Also zum Beispiel durch ein Haus vor Regen, Kälte.
In Verbindung mit Tieren gibt es ganz viele Vereine und Organisationen, die sich dann für die Tiere einsetzen.
Körperlich und psychisch möglich.
Stolpern und hinfallen.
Körperlich braucht meistens nicht ganz so lange zum Verheilen wie die psychische.
Wunde, Alter.
Aufpassen.
Weiße Blutkörperchen.
Also ich bin da nicht mitgekommen. Flix, hast du mitgeraten?
Nein. Ich dachte einen kurzen Moment, das wäre die Schufa-Auskunft, aber das hat ja nichts mit weißen Blutkörperchen zu tun. Hoffe ich zumindest.
Thomas, du weißt die Antwort.
Nee, die weißen Blutkörperchen, die haben was mit einer Verletzung zu tun. Und das ist der letzte Teil unseres Begriffs. Mhm. Und ganz am Anfang, Adresse etc., geheime Informationen, das waren die Daten. Und in der Mitte hatten wir dann noch den Schutz versteckt. Also haben wir die Datenschutzverletzung.
Ah, und da sind auch Leute drauf gekommen?
Ja.
Ich bin beeindruckt.
Ich mische mal durch.
Okay, Flix, du als Gast darfst gleich an irgendeiner Stelle Stopp sagen, dann hätte nämlich der gewonnen, der dann oben liegt.
Warte mal, und zwar jetzt.
Okay. So, ich reiche das mal zu dir rüber.
Ja. Und die Antwort ist Datenschutzverletzung, das ist korrekt. Lars Grote war der Einsender dieser richtigen Antwort und bekommt ein T-Shirt, richtig?
Genau.
Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir sprechen hier in der Sendung weiter mit Flix über Comics und Graphic Novels und Cartoons und was es da alles so gibt in der Form des sequentiellen Erzählens, wie es auch dann etwas akademischer manchmal genannt wird. Es ist eben so ein Zwischending. Es ist kein Film und es ist auch kein Buch, sondern man erzählt was mit Bildern und Text. So kann man es wahrscheinlich am allerallgemeinsten zusammenfassen.
Ja.
Und du schreibst zum einen gerade Don Quixote, darüber haben wir schon gesprochen, und Schöne Töchter ist auch noch eine Reihe, die im Tagesspiegel erscheint. Dazu gab es auch eine Frage auf unserer Facebook-Seite.
Ja, Carola lobt, sie liest die Schönen Töchter-Comics unheimlich gerne und ist jedes Mal aufs Neue von ihnen berührt. Und sie möchte gerne wissen, woher nimmst du die Ideen für diese Reihe? Kommen die auch aus deinem Leben?
Ach, Das könnte man bei dieser Reihe denken. Also für alle Leute, die das nicht kennen, Schöne Töchter erscheint einmal im Monat im Tagesspiegel und das ist eine klassische Sonntagsseite. Das heißt also, die haben auf der letzten Seite ihrer Sonntagsbeilage fast die ganze Seite freigeräumt, wo man dann eine durchgängige Geschichte erzählen kann. Meistens hat die so, ja, zwischen 10 und 20 Bildern. Und Schöne Töchter handelt von Frauen in allen möglichen Arten und Weisen und um die Liebe oder auch die Nichtliebe oder wie Dinge eben passieren können oder nicht passieren können, die man sich aber wünscht. Und ich hatte ja am Anfang schon mal erzählt, dass mich eigentlich das Thema Beziehungen eigentlich sehr interessiert und ich versuche, das immer wieder zu verarbeiten. Und gerade bei dieser Reihe, wo es natürlich viel um die Mann-Frau-Beziehung geht, könnte man denken, dass ich da viel aus meinem Alltag schöpfe. Tue ich aber gar nicht.
Also alles ausgedacht.
Ganz viel davon, ja. Es sind irgendwie einfach eher so Ideen oder Bilder, die ich habe und die ich gerne irgendwie erzählen möchte und woraus sich dann so nach und nach die Geschichten entwickeln. Also ich mag an diesem Format sehr gerne, dass ich nur einmal im Monat eine Seite machen muss, weil ich dann sehr viel Zeit habe, um neu drüber nachzudenken und wieder einen ganz neuen, ganz anderen Ansatz zu finden und den dann auch grafisch umzusetzen. Also viele Ideen kommen mir irgendwie, wenn ich laufe, wenn ich unterwegs bin, manchmal beim Duschen, beim Baden, beim Zuhören von irgendwas. Also ja, bei Musik natürlich. Also wenn ich Musik höre, sind da manchmal dann einzelne Sätze oder die in den Texten von Liedern vorkommen, wo ich denke, wow, die sind toll. Wie würde ich die denn umsetzen? Oder kann ich daraus eine Geschichte machen? Und in den allerseltensten Fällen ist bei, zumindest bei Schöne Töchter, da ein persönliches Erlebnis der Hintergrund, sondern da bin ich Autor.
Du hast es eben schon angedeutet, du spielst ja auch ein bisschen bei den Schönen Töchtern mit dem Format. Also ich erinnere mich an einen Comic, den kann man an jeder beliebigen Stelle anfangen und permanent im Kreis lesen.
Ja, das war eine Geschichte um zwei Freunde. Der eine wurde von seiner Freundin versetzt sozusagen und er weiß nicht warum. Und er drehte sich wirklich gedanklich im Kreis immer um diese E-Mail, die in der Mitte stand. Und rundherum waren die Panels so angeordnet, dass man endlos hätte weiterlesen können.
Ja, und in einem anderen hast du einen großen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang gezeichnet. Auf dieses Bild beziehen sich dann die Figuren in dem Comic. Hast du da auch freie Hand? Kannst du mit dem Format spielen, wie du möchtest? Oder sagt dir die Redaktion, ja, mach mal anders?
Nee, das ist gewollt von denen. Also die Außenmaße sind festgelegt. Das heißt, wir haben, glaube ich, immer 27 mal 27 Zentimeter Platz. Was innerhalb dieser Fläche passiert, steht völlig frei. Und das ist schon ein Format, was man ja normalerweise in einem Buch nicht hat und auch ansonsten eigentlich nicht so häufig findet. Und das, ja, das lädt geradezu da ein, sich auszutoben. Und vor einiger Zeit habe ich Chris Ware entdeckt. Das ist ein amerikanischer Zeichner, der auch sehr experimentell und erzählerisch frei mit dem Format umgeht und mit der Panelstruktur, also der Bildstruktur von Seiten. Und das hat mich sehr inspiriert zu sagen, ich habe da eine Serie im Grunde, wo ich genau das machen kann. Und dann zu überlegen, finde ich für die Geschichte, die ich zeigen möchte, auch noch ein grafisches Pendant. Und manchmal gelingt das.
Du hast schon gesagt, es geht oft um Beziehungen in deinen Comics, auch in deinen längeren Comics. Sag was hieß einer oder Mädchen hieß ein anderer. Und ich vermute einfach mal, dass du auch mehr weibliche Leser hast als so der durchschnittliche Batman- oder Superman-Comic. Weißt du da was, wie deine Leserschaft so aufgestellt ist?
Also ich kann das nur so aus den Zuschriften beziehungsweise bei den Besuchen, bei Lesungen oder bei Signierstunden feststellen. Und das ist schon ein... Also ich würde mal sagen, meine Leser sind so Hälfte Hälfte und das ist für einen Comic schon ein ziemlich hoher Frauenanteil. Sind häufig mehr Jungs, die das irgendwie lesen. Und wenn man keine Manga macht, also bei Manga ist ja häufig auch eine weibliche Leserschaft und auch eine weibliche Autorenschaft vorherrschend, ist das ein ziemlich guter Schnitt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, ich brauche keine Quote.
Heißt das, dass du auch, bei Rockstars würde man es Groupies nennen, hast du auch Fans, die dann das Gefühl haben, sie verstehen dich, sie wissen, wie der Flick so ist und was das für ein lieber Mensch ist und dann dir Avancen machen, vielleicht auch per Internet. Du bist dann natürlich auch im Internet direkt vertreten, auf Facebook und auf deiner Seite.
Ach, Avancen direkt nicht, aber natürlich sind Leute da, die Sachen lesen und die das schön finden und gerade weil ich ja als Figur oder als Autor auch immer mal wieder auftauche in meinen Sachen, kann man das Gefühl bekommen, dass man mich kennt. Man muss dann aber als Leser natürlich auch eigentlich, also man kann das nicht eins zu eins nehmen zum einen, und zum zweiten besteht mein Leben ja zum Glück aus mehr als ein paar Panels. So, ich erlebe noch viel mehr. Das glaubt man nicht, aber es ist so. Und deswegen ist das Gefühl, mich zu kennen, eigentlich ein Trugschluss. Ich weiß, dass es entstehen kann, aber eigentlich stimmt's nicht. Und ich finde es manchmal schwierig, wenn ich dann zum Beispiel bei einer Signierstunde oder auf einem Festival oder nach einer Lesung jemand komme, der mich auf mich zukommt und der mich ganz herzlich begrüßt und mir quasi fast um den Hals fällt. Und ich finde es irgendwie nett, und der mit mir redet, als ob er mich ewig kennt. Und ich dann immer so denke, Mann, wie gemein. Schade, dass du nicht auch einen Comic-Blog hast, wo ich nachlesen könnte, wie du so bist und was du so machst, weil der hat so einen Wissensvorsprung, den ich auch gerne hätte.
Wie sind denn generell so die Rückmeldungen? Du bist im Internet vertreten mit deinem Comic. Dort kann man auch relativ einfach dann Kontakt zu dir aufnehmen. Melden sich da viele bei dir und fließt das irgendwie dann auch in die Arbeit ein?
Ja, klar. Also ich glaube, das mögen Menschen auch, die Chance, übers Internet mit Künstlern Kontakt aufzunehmen. Und ich kriege ziemlich viele E-Mails. Ich kriege über Facebook oder meine Webseite eben auch Kontakt und Fragen, die sich einerseits natürlich ganz schlicht um die technischen Aspekte meiner Arbeit drehen, andererseits aber auch so Anfragen, ob ich was für sie zeichnen könnte, manchmal auch ganz persönliche Fragen. Manche Leute schreiben mir auch über sich, was sie beim Lesen der Sachen empfunden haben, und versuchen eben so diese persönliche Ebene zurückzugeben. Und ich freue mich ganz, ganz häufig darüber, also weil ich das Gefühl habe, ich habe eine ziemlich erwachsene und auch eine ziemlich kluge Leserschaft. Also da sind wenig Spacken dabei, die sagen, Flix, du bist eine alte Furzgurke, hör mal auf damit, mit deinen Comics. So, also das gibt's so gut wie nicht, und also da bin ich meinen Lesern schon sehr dankbar.
Rückmeldungen gab es dir eigentlich auch schon von der Band, die oft auftaucht? Also die Ärzte tauchen in deinen Comics ab und zu auf oder fahren in Urlaub. Weißt du, ob die von deinen Comics schon mal gehört haben? Gab es da schon mal irgendwas?
Zum Glück haben die sich nicht gemeldet. Ich glaube, ich könnte da nicht adäquat reagieren. Da bin ich absolut Fanboy und würde in eine Schockstarre fallen. Wer sich gemeldet hat, ist der DAFC, genau, der Die Ärzte Fanclub, die auf meine Comics aufmerksam geworden sind und in dem Mitgliedermagazin der Pravda, oder Prada? Prada? Wie spricht man das eigentlich aus?
Ich habe es mal als Pravda gehört, aber Pravda, ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache ist, ehrlich
gesagt. Bin auch unsicher. Ja. Egal. Ich werde nachher ein paar E-Mails im Kasten haben, die das genau erklären, wie man es ausspricht. Die Pravda. Auf jeden Fall, da war auch schon ein Interview mit drin. Die haben Sachen von mir abgedruckt, und wo ich mich sehr drüber gefreut habe, jetzt zur Tour im Sommer von den Ärzten erscheint eine neue Ausgabe, und sie haben für jeden Ort, wo die Ärzte auftreten, einen mehr oder minder bekannten lokalen Menschen gefragt, ob er Tipps geben kann, was denn die Konzertbesucher vor und nach dem Konzert noch in der Stadt machen können. Und ich war derjenige, der für Berlin Tipps geben durfte, und da habe ich mich echt sehr, sehr, sehr geehrt gefühlt, weil ich dachte, es gibt bestimmt noch prominentere Ärztefans in Berlin als mich, aber ich bin da drin.
Also von Fan zu Fan, das klappt schon mal sehr gut. Wir sprechen noch ein bisschen weiter über Comics, vielleicht auch mal etwas allgemeiner. Also in der Geschichte, wir haben das schon mal so ein bisschen angerissen, gab es ganz am Anfang Zeitungsstrips, so wie du ja jetzt auch welche machst. Dann war später das Zeitalter der Superhelden, die es natürlich auch nach wie vor gibt, ob Superman oder Batman, Spider-Man. Und inzwischen unter dem Label Graphic Novel, was kein neuer Begriff ist, aber der eben doch in den letzten Jahren stärker forciert worden ist, kommen jetzt auch längere Geschichten raus, die sich an Erwachsene richten. Wie sieht das bei dir aus, was den Comic-Konsum angeht? Was liest du für Comics?
Oh, ich lese, das klingt immer so ein bisschen blöd, ich lese, glaube ich, relativ wenig Comics. Also ich bevorzuge tatsächlich das, was man heutzutage Graphic Novel nennt. Ich mag gerne ernste Geschichten, ich mag auch melancholische Geschichten. Ich bin kein Fantasy-Leser, ich lese begrenzt Superhelden. Da gibt's einige, die ganz toll sind und die auch eben mit einer Metaebene spielen und das Superheldentum eben versuchen zu beleuchten und oder zu gucken, wie kann man das in die Welt also in die reale Welt einbringen, wie wären die Leute eigentlich wirklich? Und dann wird's irgendwo spannend. Die Prügelcomics mag ich nicht so gerne. Aber ja, also ich habe zum Beispiel gerade Bericht aus oder Aufzeichnungen aus Jerusalem gelesen von Guy Delisle, einem Kanadier, der ein Jahr in Jerusalem verbracht hat. Und das ist ist eigentlich ein Reportage-Comic, der sehr lakonisch von dem Leben und dem Alltag in Jerusalem erzählt und den ganzen Religionen, die da aufeinandertreffen. Und wie er dann unterwegs ist, unterwegs Skizzen macht, Kirchen zeichnet, versucht, diesen Konflikt zu verstehen. Und das ist sehr unaufgeregt erzählt und ich mag's sehr, sehr gerne.
Das liest du heute, es sind ja auch Comics oder Graphic Novels, die sich dann an Erwachsene richten. Wie hat das bei dir angefangen mit der Leidenschaft für Comics? Was hast du so als Kind gelesen? Weißt du noch, wie das losging?
Ja. Und zwar, das ging los mit der Stadtbibliothek in Darmstadt. Also ich bin in der Nähe von Darmstadt groß geworden und meine Eltern sind dann, ich glaube, einmal die Woche oder zweimal die Woche am Samstag sind wir in diese Stadtbibliothek gegangen und die hatten irgendwann eine große Holzkiste, in der Comics waren und da war alles Mögliche drin und ich habe das entdeckt und gedacht, ich bin im Himmel. Und da habe ich wirklich alles gelesen, was dort drin war. Also da waren die Peanuts drin, da war Jimmy das Gummipferd drin, Nick Natterton, aber auch Buddy Longway zum Beispiel und Leutnant Blueberry, also diese Western-Comics von Möbius, der ja leider gerade verstorben ist. Und die habe ich damals schon gelesen und habe gedacht, wie toll ist das, sowas zu haben. Und auch da muss man eigentlich mal sagen, was für die Comic-Sozialisation Bibliotheken leisten, ist nicht zu unterschätzen. Für mich hat es eine neue Welt eröffnet.
War tatsächlich bei mir auch der Fall. Wir hatten eine winzig kleine Bibliothek in dem Ort, in dem ich war und es gab ja die Donald Duck Comics und Asterix natürlich, die Klassiker. Heutzutage gibt es natürlich auch noch Comics in Bibliotheken, aber es gibt eben auch noch die klassischen Comicbuchläden, zumindest im Moment noch. Hast du das Gefühl, dass das auch weiterhin eine Kultur ist, die ganz gut funktioniert, die weiterhin bestehen wird? Also Plattenläden werden zum Beispiel immer weniger.
Ja, also ich glaube, Comicläden haben, wenn sie sich entwickeln, haben sie nach wie vor eine gute Chance, auf dem sogenannten Markt, Büchermarkt zu bestehen oder in einem Ladenmarkt, weil sie eigentlich das abdecken, was Leute wollen. Eine kompetente Beratung und in einem Spezialgebiet. Also ich habe gerade gelesen, dass Thalia wie blöd Flächen vermietet, weil sie zu groß sind. Sie haben irgendwie alles Mögliche, aber eigentlich wollen die Leute was Spezielles. Und bei der Bücherkrise, von der man so spricht, sind die kleinen Buchhandlungen im Moment weniger betroffen als die großen. Und das finde ich ein ganz schönes Zeichen für Leute, die gerne lesen und auch überhaupt für den Weiterbestand von Comicbuchläden.
Wobei vielleicht Comics zumindest für den Außenstehenden auch so eine Welt für sich ist, in die man sich vielleicht nicht so reintraut, wenn man damit jetzt nicht aufgewachsen ist. Eine Freundin von mir hat mir mal das erzählt. Sie ist in einen Comicbuchladen gegangen und sagte, ich hätte gerne einen Comic, der ungefähr so ist wie Bone von, jetzt habe ich den Autor vergessen, Jeff Smith heißt der.
Ja.
Und der Verkäufer hat sie so ein bisschen schräg angeschaut und gesagt, nee, sowas gibt's nicht nochmal. Und
ja, das ist leider so eine verbreitete Arroganz von Spezialisten, sage ich mal. Das Problem ist ja, dass die meisten Comicläden vor 20 Jahren von Fans gegründet wurden, die erst Leser waren und sagten, ich will jetzt mal näher an der Quelle sitzen, also mache ich einen Comicladen auf. So sehen die Läden auch aus, das muss man leider sagen und da gehe ich auch nicht gerne rein. Was toll ist, es gibt immer mehr Läden, die merken, dass das ein ernstzunehmendes Medium ist und wenn man das einem Normalpublikum vermitteln möchte, dann muss man den Laden auch dementsprechend gestalten, also hell, offen, kompetente Beratung. Und diese Läden funktionieren sehr, sehr gut und locken eben auch ein Publikum an, was über den üblichen Comic-Kreis hinausgeht.
Und zumindest mit deinen eigenen Comics klappt das ja auch ganz gut. Du sagtest, die Hälfte ist das geschlechtlich aufgeteilt, also Hälfte Männer als Leser und die andere Hälfte Frauen. Wie geht's denn bei dir weiter? Was sind so die nächsten Projekte? Im Moment ist noch Don Quixote, der aktuell abgedruckt wird und dann später auch als Buch erscheint. Ich habe auf deiner Seite der-flix.de noch gelesen, dass du etwas schreibst über einen Couch-Potato, der sich auf den Weg in die Welt macht. Ist das ein Projekt, an dem du sitzt?
Ja, das ist ein Projekt, von dem ich schon ganz lange sitze und von dem ich ein Skript gemacht habe, was auch im Grunde, ja zumindest in seiner, ich glaube inzwischen zweiten Fassung oder dritten Fassung fertig ist. Es sind 350 Seiten. Soll es mal werden oder aktuell ist so der Stand und ich habe ein bisschen Angst davor, weil es so dick ist und so viel und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so richtig. Ich glaube, das Ganze bedarf noch einer nächsten Überarbeitung des Skripts und dann mal gucken, wie viele Seiten noch übrig bleiben und was eigentlich der Kern von der Geschichte ist. Das ist so ein Herzensprojekt, was ich gerne in den nächsten Jahren vorantreiben möchte. Parallel dazu arbeite ich an einer Ferdinand-Comic-Reihe, also von dem kleinen Reporter und für Kinder, also wo wir uns auch wirklich ganz gezielt an ein junges Publikum richten, weil es einfach auch sehr wenig tolle Kinder, also gute Kindercomics gibt und wir da versuchen, was dagegen zu schaffen. Und was auch weiter entsteht, ist ein schönes Töchterbuch, also ein großformatiges Buch, in dem die ganzen Strips gesammelt sind. So, ich stelle mir das Plattencover groß vor, ja, Hardcover, gerne auch mit einer Vinylscheibe dabei, ein Song, der vielleicht sogar Schöne Töchter heißt und, naja, keine Ahnung, vielleicht von Olli Schulz gespielt wird.
Olli Schulz war auch noch eine Musik, die du dir ausgesucht hast. Die könnten wir eigentlich jetzt auch gegen Ende der Sendung nochmal hören. Die haben wir in der Playlist, da müssen wir das kurz umarrangieren. Ansonsten hätten wir Farin Urlaub gehört.
Machen wir Olli Schulz.
Machen wir Olli Schulz.
Ich finde den super.
Genau. Aber damit ist die Sendung jetzt auch so ziemlich zu Ende. Das war heute die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Und unser Gast heute Abend war der Comiczeichner Felix Görmann, besser bekannt als Flix. Flix, von dir noch letzte Worte aus Berlin?
Ja, alle, die zuhören da draußen, ich würde mich freuen, wenn ihr heute oder morgen Abend statt einem Buch im Bett mal einen Comic lesen würdet.
Mal was anderes. Außer mir im Studio war noch Thomas Ruscher aus der Online-Redaktion. Und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Bödecker, der aber erst noch vielen Dank an Nisir Tirgo sagt, der für uns in der Technik saß. Einen schönen Abend mit dem Song, den wir zum Schluss hören, von Olli Schulz, Wenn es gut ist.